Willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichts Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2027, erstellt vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS e.V. Dazu begrüße ich herzlich zu meiner Rechten den geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbands, Benjamin Steinitz. Daneben hat Platz genommen Bianca Loy, wissenschaftliche Referentin bei RIAS. Ich begrüße auch herzlich Dr. Felix Klein, den Bundesbeauftragten oder den Beauftragten der Bundesregierung, so rum, für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Und zu Gast daneben ist auch Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Herzlich willkommen. Alle vier werden eingangs was sagen. Es beginnt Herr Steinitz mit der Vorstellung des Berichts.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur erlebt, die bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert, auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle, welcher in unmittelbarer Reaktion auf die antisemitischen Massaker vom 7. Oktober 2023 an der israelischen Bevölkerung einsetzte, ging im vergangenen Jahr nicht zurück. Nie zuvor wurden uns in einem Kalenderjahr mehr gegen Jüdinnen und Juden gerichtete Angriffe bekannt als im vergangenen Jahr. Nie zuvor wurden uns mehr antisemitische Vorfälle auf der Straße, in Bildungseinrichtungen, an Gedenkorten oder dem Internet bekannt als im Jahr 24. Eine Jüdin und Mutter von zwei Kindern drückte die Folgen für ihren Alltag mir gegenüber vor wenigen Monaten folgendermaßen aus. Alle Strategien im Umgang mit Antisemitismus im Alltag, die wir uns überlegt hatten, funktionieren seit dem 7. Oktober 2023 so nicht mehr. Den Krieg in Gaza und dem unerträglichen Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung ist die Unterstützung für das Vorgehen der israelischen Regierung auch hierzulande erodiert. Eine traurige Konsequenz ist, bereits dem bloßen Zeigen der jüdischen Identität oder dem Sprechen über den 7. Oktober oder die israelischen Geiseln wird mit aggressiven Reaktionen begegnet. Diese Reaktionen reichen von verbalen Attacken online und offline bis hin zu physischen Angriffen, wie meine Kollegin Loy gleich ausführen wird. Jüdinnen und Juden in Deutschland werden regelmäßig für das Agieren der israelischen Regierung in Haftung genommen. Das ist gegenwärtig die ihren Alltag prägende Erfahrung. Insgesamt richteten sich 1748 Vorfälle gegen jüdische und nichtjüdische Einzelpersonen. Letztere wurden häufig für ihre politischen Haltungen adressiert. Hinzu kommt die objektiv höhere Gefährdung jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland und Europa, wurde auch durch durchgeführte und veraltete islamistische Terroranschläge plastisch greifbar. Vor zwei Wochen wurden in Washington D.C. zwei junge Menschen, Sarah Milgram und Yaron Lischinski, ermordet, weil sie eine Veranstaltung des American Jewish Committee besuchten. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Gruppe von Juden und Jüdinnen in Boulder, Colorado, mit Brandsätzen zum Teil schwer verletzt, weil sie auf die Situation der Geiseln im Gazastreifen hinwiesen. Diese Taten sind nach aktuellem Ermittlungsstand aus anti-israelischen bzw. links-anti-imperialistischen Motiven heraus begangen worden. Die Durchführung terroristischer Anschläge durch diese politischen Spektren ist für die jüngere Vergangenheit ein Novum. In Deutschland war das Jahr 24 auch geprägt von den Wahlerfolgen der AfD und der Europa- und drei Landtagswahlen. Die Aufdeckung der Terrorgruppe Sächsische Separatisten, welche es sich laut Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft zum Ziel gesetzt hatte, eine antisemitische und rassistische Gesellschaftsordnung zu schaffen, wies zum Zeitpunkt der Festnahme ihrer Mitglieder im Herbst 24 direkte Verbindungen in die AfD auf. 2024 dokumentierten wir die höchste Zahl rechtsextremer antisemitischer Vorfälle seit Beginn des bundesweiten Vergleichs. Was muss aus diesen Zahlen nun folgen? Die Gefahr, als Jude und Jüdin in Deutschland angefeindet zu werden, hat sich seit dem 7. Oktober objektiv erhöht. Und dennoch scheinen Debatten darüber, was als antisemitische Äußerungen gilt, einen größeren Raum einzunehmen als die Empathie mit den Betroffenen. An jeden und jede gerichtet, Antisemitismus zu benennen und zurückzuweisen, Betroffenen von Antisemitismus und israelischen Opfern des 7. Oktober zu glauben und ihnen Solidarität zu zeigen, steht nicht im Widerspruch damit, Anteil zu nehmen an der Situation der Menschen in Gaza, ja auch die israelische Regierung für ihr Vorgehen zu kritisieren. An Hochschulleitung und Hochschulangehörige gerichtet. Das Grundrecht auf Bildung ist in Gefahr, wenn jüdische Studierende oder Hochschullehrende das Unigelände aus Angst meiden oder nur unter Personenschutz betreten. Die Klage Lahav Shapiras gegen die FU wird erstmals gerichtlich klären, inwieweit nach § 5b des Berliner Hochschulgesetzes die Verpflichtungen der Hochschule, bestehende Diskriminierung zu beseitigen, nicht erfüllt wurden. Berücksichtigen Sie die Befunde und Forderungen der JSUD und des Zentralrats der Juden und nehmen Sie in Ihre Leitlinien Selbstverpflichtungen und Maßnahmen zur konsequenten Ahndung antisemitischer Vorkommnisse auf. An einige Vertreterinnen aus Wissenschaft und Politik gerichtet. Angriffe auf die Erinnerung und die Relativierung der Shoah sind fester Bestandteil der Programmatik der AfD, werden aber weit über das rechtsextreme Milieu hinaus popularisiert. Insbesondere im Zusammenhang mit israelbezogenen Antisemitismus wiesen viele dieser Vorfälle gleichzeitig auch Elemente des Post-Shoah-Antisemitismus auf. Jüngste Einstellungsstudien bestätigen diese besorgniserregende Beobachtung. Hören Sie auf, Antisemitismus durch politische Erklärungen wegzudefinieren und dadurch die Perspektiven von jüdischen Organisationen zu marginalisieren. Akzeptieren Sie die IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus als kleinsten gemeinsamen transnationalen Nenner der Antisemitismusbekämpfung. Investieren Sie in Maßnahmen und Forschungen wie das deutsche Israelbild und die Erinnerung an die Shoah zur Reduktion antisemitischer Einstellungen in der Gesellschaft und Handlungen in Ihrem Verantwortungsbereich beitragen kann. An den Gesetzgeber und die Bundesregierung. Nach wie vor weiß die Öffentlichkeit nicht, ob zu den von uns dokumentierten antisemitischen Vorfällen die polizeilich registrierten antisemitischen Straftaten hinzugerechnet werden müssen oder in welchem Umfang diese durch Doppelzählungen in dem von uns ermittelten Wert bereits enthalten sind. Schaffen Sie eine Rechtsgrundlage, welche den Austausch zu antisemitischen, rassistischen, rechtsextremen Straftaten zwischen Polizei und zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglicht. Die konkreten Vorschläge liegen hierzu vor. Des Weiteren schließen Sie Gesetzeslücken beispielsweise durch a. einen neuen Straftatbestand zum Verbot von Aufrufen zur Vernichtung eines UN-Mitgliedstaates, b. eine Reform des Volksverhetzungsparagrafen, welcher antisemitische und rassistische Zuschreibungen benennt, und nehmen Sie in der Begründung des Gesetzgebers auf die IRA-Arbeitsdefinition Bezug, und schließlich erweitern Sie das Diskriminierungsmerkmal Staatsangehörigkeit im AGG. Vielen Dank.
Frau Loy. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle Ihnen nun unsere 5 zentralen Befunde für das vergangene Jahr vor. Erstens, RIAS dokumentierte 2024 einen Höchststand antisemitischer Vorfälle. Bundesweit wurden 8.627 antisemitische Vorfälle bekannt. Das ist eine neuerliche Zunahme von fast 77% gegenüber dem Vorjahr und entspricht rechnerisch knapp 24 antisemitischen Vorfällen pro Tag. Ein derart hohes Vorfallaufkommen über einen so langen Zeitraum haben wir seit Beginn unserer Tätigkeit noch nie beobachtet. Wir müssen daher zweitens festhalten, der 7. Oktober und der darauffolgende Krieg motiviert weiterhin Menschen in Deutschland, sich antisemitisch zu verhalten. So wurden allein 1.800 Versammlungen dokumentiert, auf denen etwa die Shoah relativiert, das Agieren Israels mit dem der Nationalsozialisten verglichen, das Existenzrecht Israels abgestritten und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verherrlicht wurde. Zu den meisten Versammlungen mobilisierten Gruppen des anti-israelischen Aktivismus, die dabei immer wieder Bündnisse mit links-antiimperialistischen oder islamisch-islamistischen Akteuren eingingen. Insgesamt ging jeder vierte Vorfall vom politisch-weltanschaulichen Hintergrund des anti-israelischen Aktivismus aus. Gleichzeitig, das hat der Stein jetzt schon gesagt, dokumentierte RIAS noch nie so viele Fälle mit einem rechtsextremen Hintergrund wie 2024. Wir sehen, dass Antisemitismus in politischen Auseinandersetzungen zugenommen hat, etwa in Hochschulen oder im öffentlichen Raum durch Schmierereien und Aufkleber. Die häufigste Erscheinungsform von Antisemitismus war der israelbezogene. Viele der hierbei verwendeten Stereotype sind nicht neu, sondern wurden lediglich angepasst, aktualisiert und auf das Kriegsgeschehen zwischen Israel und der Hamas übertragen. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Zunahme von israelbezogenem Antisemitismus nicht mit einem Rückgang anderer Formen von Antisemitismus einherging, sondern israelbezogener Antisemitismus häufig in Kombination mit anderen Formen wie dem Post-Shoah-Antisemitismus auftrat. So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt und in Leipzig die Parole "One Holocaust does not justify another" an einem Gedenkort für eine zerstörte Synagoge angebracht. Drittens, Antisemitismus war auch 2024 wieder gewaltförmig. Neben Angriffen und Bedrohungen wurden auch 8 Fälle extremer Gewalt dokumentiert, darunter die Terroranschläge auf ein Stadtfest in Solingen sowie in München auf das israelische Konsulat und das NS-Dokumentationszentrum. In Oldenburg warfen Unbekannte einen Brandsatz gegen die Synagoge. In Berlin wurde ein jüdischer Student beim Verlassen einer Bar von einem Kommilitonen derart angegriffen, dass er mit mehreren Brüchen im Gesicht noch in der Nacht operiert werden musste. Viertens. Antisemitismus ereignete sich 2024 häufiger an Bildungseinrichtungen. Eine Tendenz, die sich seit dem 7. Oktober fortschreibt. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen hat sich von 2023 zu 2024 nahezu verdreifacht. Neben Protestcamps, auf denen, wie etwa in Jena, antisemitische Stereotype bedient werden, nach denen Jüdinnen und Juden die Welt beherrschen würden, kam es auch zu Beleidigungen und Angriffen. Auch an Schulen beobachten wir eine deutliche Zunahme. Jüdische Schülerinnen wurden für den Krieg verantwortlich gemacht, ausgegrenzt und beschimpft. In Nordrhein-Westfalen zeigte ein Schüler am Jahrestag des 7. Oktober in der Pausenhalle den Hitlergruß und rief, Zitat, Scheiß Juden. Zudem wurden an Schulen allein 19 Angriffe bekannt. Die meisten richteten sich gegen jüdische oder israelische Schülerinnen. Ich will an der Stelle auch noch mal betonen, dass wir insbesondere an Schulen von einem hohen Dunkelfeld ausgehen müssen, weil diese Vorfälle besonders sensibel sind und selten öffentlich gemacht werden. Fünftens. Wir sehen auch eine Verdoppelung von antisemitischen Vorfällen, die zusammen mit Sexismus auftraten. Unter den knapp 300 Fällen, die sowohl Antisemitismus als auch Sexismus beinhalteten, waren 19 Angriffe und 62 Bedrohungen. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen. Neben Beleidigungen unter Androhung von sexueller Gewalt wurde auch die misogyne Gewalt vom 7. Oktober legitimiert, geleugnet und verhöhnt. In Saarbrücken machten sich Jugendliche am Rande einer Demo zum Internationalen Frauentag über die weiblichen Geiseln der Hamas lustig und verhöhnten die Vergewaltigung durch die Terroristen. Die Befunde zeigen, auch über ein Jahr nach der genozidalen Gewalt in Israel am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Krieges ist in Deutschland kein Rückgang von Antisemitismus zu beobachten. Im Gegenteil, die Lage für Jüdinnen und Juden in Deutschland hat sich weiter verschärft. Vielen Dank.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Klein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist zu einer traurigen Gewohnheit geworden, dass wir vom Bundesverband RIAS jeden Juni hören, wie stark die Zahlen antisemitischer Vorfälle im vergangenen Jahr wieder gestiegen sind. 2024 ist dieser Anstieg besonders frappierend. Hass gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland hat sich auf einem beschämenden Niveau normalisiert. Gerade Antisemitismus, der sich als Kritik an israelischer Politik oder, noch durchschaubarer, als Antizionismus tarnt, hat weiterhin Hochkonjunktur. Als Beauftragter der Bundesregierung reicht es nicht aus, meine Bestürzung über diesen Zustand zu äußern. Vielmehr ist es die Bekämpfung von Antisemitismus, die gerade jetzt noch fokussierter, intensiver und erfolgreicher werden muss. Die Zahlen und Berichte von RIAS zeigen, dass wir nur wenige gesellschaftliche Bereiche haben, in denen Jüdinnen und Juden sicher vor judenfeindlichem Hass sind. Entsprechend ist auch die Bekämpfung dieses Hasses ein Querschnittsthema. In der Praxis, im Kampf gegen Antisemitismus, muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss. Ein punktueller Ansatz ist nicht ausreichend. Stattdessen müssen wir den Kampf gegen Antisemitismus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich einerseits die Bundesregierung, mich selbst, aber andererseits auch Länder und Kommunen und wohl am wichtigsten alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, Institutionen, Vereine und Individuen. Damit wir am besten möglichst bald wieder sinkende Zahlen antisemitischer Vorfälle sehen, müssen wir Strukturen gegen Antisemitismus schaffen und die schon bestehenden stärken. Wir sind darin mittlerweile schon viel weiter als noch zu meinem Amtsantritt vor mittlerweile 7 Jahren. So tagt beispielsweise die Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten 2-mal jährlich, aber auch der RIAS-Bundesverband und die regionalen Meldestellen sind eine Struktur, die den Kampf gegen Judenhass nachhaltig macht. Ich begrüße es auch sehr, dass viele Universitäten mittlerweile auch Antisemitismusbeauftragte berufen, vor kurzem die Universität Jena zum Beispiel. Wir haben ja auch gerade gehört, dass Antisemitismus im Bildungsbereich sehr stark zugenommen hat. Meine Damen und Herren, die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, kurz NASAS, wurde vor mittlerweile fast 3 Jahren veröffentlicht. Ich empfehle dennoch auch gerade jetzt allen, die sich genau anzuschauen, denn sie behandelt die Antisemitismusbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die Schaffung von Strukturen ausgiebig. Um sinnvolle Strukturen zu schaffen, müssen wir uns auf die Kernaufgabe konzentrieren, alle Formen von Antisemitismus unabhängig von ihrer Quelle zu bekämpfen. Und ich möchte hier auch noch einmal klar und deutlich sagen, Nebenschauplätze wie Diskussionen über Definitionen oder die Frage, was man von aktueller israelischer Politik hält, lenken hiervon nur ab. Allzu häufig werden diese nur deshalb geführt, um eben nicht über den überall um sich greifenden Judenhass häufig auch gerade in den eigenen Reihen zu sprechen. Ich danke Benjamin Steinitz und den Mitarbeitenden von RIAS für ihre Arbeit, die genau das zum Ziel hat, Gesellschaft und Politik aufzurütteln, damit wir uns alle für die Sicherheit und das Wohlergehen von Jüdinnen und Juden in Deutschland und damit auch für unsere freiheitliche Demokratie einsetzen. Vielen Dank.
Und Herr Dekel. Bitte.
Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, die erschreckenden Zahlen, die uns heute präsentiert wurden, sind Alltag an deutschen Hochschulen. Viele meiner jüdischen Kommilitoninnen und Kommilitonen fühlen sich an den Universitäten nicht mehr sicher und das ist keine leere Floskel. Es ist Realität, wenn wir sehen müssen, wie Lav Shapira, ein Kommilitone aus Berlin, ein engagierter Mensch und Freund vieler aus der jüdischen Community, brutal zusammengeschlagen und beinahe getötet wird. Einfach, weil er Jude ist, einfach, weil er sich für jüdisches Leben an Unis einsetzt. Es ist Realität, wenn das Wort Intifada kein unbekannter Begriff unter Studierenden ist, sondern auf deutschen Campussen ganz offen gefordert wird, wissentlich, was es bedeutet. Wenn jüdische und israel-solidarische Personen mit dem roten Dreieck der Hamas markiert werden, mit dem eindeutigen Aufruf zur Gewalt, ja, sogar zur Tötung. Und es ist Realität, wenn Jaron Lischinski nach einem Besuch des Jüdischen Museums in Washington, ein deutscher Staatsbürger, ein Freund vieler, ein Mensch, der wirklich an den Frieden geglaubt hat, kaltblütig ermordet wird. Und kurz darauf wird nahe der Humboldt-Universität sein Tod gefeiert und zum nächsten aufgerufen. Wie soll man sich da als jüdischer Student in einem solchen Klima noch sicher fühlen? Wie sicher fühlt man sich, wenn, wie in München geschehen, Mitglieder der Hamas per Zoom vor Universitäten zugeschaltet werden, um dort Vorträge zu halten? Das alles ist kein Randphänomen. Diese Entwicklungen haben wir in den vergangenen Monaten in sogenannten Protestcamps erlebt, auf Hochschulgeländen in ganz Deutschland. Allein 2024 hat RIAS 147 antisemitische Versammlungen auf den Universitätsgeländen dokumentiert. Das ist im Schnitt mehr als jeden dritten Tag. Das ist deshalb vor allem so besorgniserregend, weil viele solcher Camps unmittelbar vor den Universitäten abgehalten werden und somit gar nicht in die Statistik aufgenommen werden. Die Gefahr aber, die von ihnen ausgeht, ist genau dieselbe. Nicht nur diese Camps, auch 450 antisemitische Vorfälle wurden 2024 an Bildungseinrichtungen gemeldet, an 56 verschiedenen Standorten. Das zeigt, dass Antisemitismus kein Problem der Großstädte ist, sondern ein Problem, ein gesamtdeutsches Problem in ganz Deutschland. 90% dieser Vorfälle lassen sich dem israelbezogenen Antisemitismus zuordnen. Das entspricht auch den Schilderungen, die uns als Verband kontinuierlich zugetragen werden, vor allem durch jüdische Studierende. Deshalb ist die Annahme der IRA-Arbeitsdefinition durch Hochschulen so wichtig. Nur sie bietet ein konkretes Instrument, israelbezogenen Antisemitismus sichtbar und greifbar zu machen. Wir brauchen endlich Hochschulen, die nicht wegschauen, sondern handeln. Vorfälle müssen gemeldet, aufgearbeitet und verfolgt werden. Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien. Nur wer sich zur IRA Definition bekennt und mit ihr arbeitet, kann wirklich helfen. Nur dann werden sich jüdische Studierende trauen, sich mit ihren Problemen an diese Stelle zu wenden. Universitäten müssen endlich aufhören, Antisemitismus zu dulden. Sie müssen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent anzeigen. Sie dürfen später nicht fallen gelassen werden. Es braucht klare Handlungspläne, die im Vorfeld entwickelt werden, damit bei Besetzungen, Drohungen oder Gewalt sofort reagiert werden kann. Und ja, am Ende braucht es auch spürbare Maßnahmen. Hausverbote und in letzter Konsequenz auch Exmatrikulationen im Rahmen des Rechts, aber mit der nötigen Entschlossenheit. Denn es geht um den Schutz jüdischer Studierender. Es geht darum, dass wir unser Studium nicht nach Sicherheitsbedenken, sondern nach Interesse gestalten können. Dass wir uns an allen Orten des Campuses sicher fühlen können. Das ist unsere Hoffnung und das Ziel sollte auch das Ziel der Hochschulen und der Politik sein. Ein Wegducken darf es nicht mehr weitergeben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wenn ich das richtig sehe, sind auch Kollegen unter uns, die nicht Mitglied der Bundespressekonferenz sind, sich mit dem Thema aber befassen. Deswegen öffne ich gerne das Fragerecht für alle anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Stellen Sie sich gerne kurz vor und hilfreich ist es sicherlich auch, wenn Sie sagen, an wen unserer Gäste Sie die Frage richten. Und als erstes gemeldet hatte sich Herr Jung.
Ja, Thilo Jung, Junge Naiv. Herr Steinitz, ich habe eine Frage. Es gibt ja viel Kritik an Ihrer Arbeit in letzter Zeit. Können Sie mal kurz erklären, da Sie Ihre Daten ja nicht herausgeben und allgemeiner zur Verfügung stellen, ist das nicht unwissenschaftlich?
Ja, vielen Dank, Herr
Jung. Moment, Sie brauchen ein Mikro. Jetzt.
Vielen Dank, dass Sie die Frage stellen. Tatsächlich ist vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr 10 Tagen, eine journalistische Recherche erschienen, die aus unserer Sicht, unserer Arbeit, aber vor allem auch die Methoden, die wir mit denen wir arbeiten, zentral falsch darstellt, zentrale Auslassungen auch bezüglich der Dokumentenauswahl vorsieht, zentrale Vorwürfe selber nicht belegt. Wir haben uns dazu auch vorgestern einer Stellungnahme geäußert. Grundsätzlich ist unsere inhaltliche und methodische Arbeit durch diese journalistische Recherche stark verzerrt wiedergegeben. Und mit Ihrer konkreten Frage zu unserem Umgang mit den Daten. Das ist wie in anderen Bereichen der Opferberatung, der Beratung von Betroffenen einfach ein Standard. Betroffene entscheiden, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Wir müssen diese anonymisieren. Wir besprechen die Meldungen mit den Betroffenen, wir verifizieren diese, tragen diese in unsere Datenbank ein und wir können diese Daten auch nicht ohne ihre Zustimmung veröffentlichen. Das ist Standard in dieser Tätigkeit und entspricht auch Standards der Sozialforschung. Aus meiner Sicht muss auch die Frage gestellt werden, warum diese Recherche oder diese Kritik genau zu diesem Zeitpunkt eigentlich veröffentlicht wurde. Aus meiner Sicht wird hier mit dem klaren Vorwurf, der gemacht wird durch diese Arbeit, versucht, kurz vor Beginn auch unserer heutigen Vorstellung unseres Jahresberichts dezidiert unsere Arbeit als umstritten darzustellen und somit natürlich auch die Erfahrung von Betroffenen, die wir hier heute vorstellen, in Frage zu stellen.
Nachfrage?
Aber damit bestätigen Sie ja eigentlich die Unwissenschaftlichkeit Ihrer Daten. Und eine andere Frage noch, einfach nur zum Verständnis, ist der T-Shirt-Aufdruck bzw. die Parole Free Palestine aus Sicht von RIAS antisemitisch? Und wenn ja, warum?
Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen. In Ihre Aussage, dass unsere Arbeit nicht nach wissenschaftlichen Prinzipien erfolgt, muss ich zurückweisen, weil wir natürlich auch von renommierten antisemitischen Wissenschaftlern der Antisemitismusforschung beraten werden und wir sehr transparent mit unseren Verfahrensweisen auch umgehen, wie wir Vorfälle erfassen. Insofern muss ich das zurückweisen. Und zu Ihrer Aussage, nein, sie ist in dieser Form als solche, die Aussage Free Palestine, nicht für uns in jedem Fall ein antisemitischer Vorfall.
Frau Schmidt-Roschmann.
Ja, Schmidt-Roschmann von der Deutschen Presseagentur. Ich hätte die Frage an Sie. Sie haben ja rekurriert auf diese Definitionsstreitigkeiten. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, warum nur IRA in Frage kommt und warum die Jerusalem Declaration aus Ihrer Sicht überhaupt nicht trägt. Und vielleicht an Herrn Dekel die Frage, es bezieht sich ja sehr, sehr viel auf Israel bei den antisemitischen Vorfällen, aber auch bei den Konflikten an den Unis. Erwarten Sie, dass wenn der Gaza-Konflikt, wie auch immer, gelöst wird, dass sich das dann auch wieder auflöst, dieses Thema? Dankeschön.
Möchten Sie beginnen, Herr Steinitz?
Oder? Ja, ich kann auch dir den Vortritt lassen, wie du willst.
Ja, dann fange ich gerne an. Man muss klar sagen, dass der 7. Oktober natürlich eine Zäsur für uns dargestellt hat. Und seitdem, wir sehen es auch an den Zahlen belegt, die antisemitischen Vorfälle mit Israel bezogenem Antisemitismus rapide hochgestiegen sind. Man muss aber auch klar sagen, dass davor Israel bezogener Antisemitismus, also vor dem 7. Oktober 2023, ein großes Problem auch an den Universitäten war. Also ja, ich gehe davon aus, dass sich die Lage möglicherweise etwas entspannen könnte. Jedoch ist es schon so, dass israelbezogener Antisemitismus vor allem immer das Haupt- oder schon sehr lange das Hauptproblem von Jüdinnen und Juden an Hochschulen war und aus meiner Sicht leider, glaube ich, auch bleiben wird.
Darf ich zunächst mal dazu eine kleine Nachfrage stellen? Wieso ist der israelbezogene Antisemitismus für Sie als Juden in Deutschland, als deutsche Juden, so bedrohlich? Vielleicht können Sie das nochmal schildern, was Sie da derart unter Druck setzt?
Ja, indem wir kollektiv als Jüdinnen und Juden in Deutschland dafür verantwortlich gemacht werden, was in Israel geschieht, das bedroht uns. Und wir sehen auch, dass dieser israelbezogene Antisemitismus sich am Ende auch in Gewalt manifestiert. Also durch Lahav Shapira, durch unzählige andere Vorfälle, darüber, dass zur globalen Intifada aufgerufen wird, also zum Mord an Jüdinnen und Juden, nicht nur in Israel, sondern auch hier in Deutschland auf der ganzen Welt.
Und es gab die zweite Frage, genau.
Ich würde da vielleicht einmal noch ergänzen, was wir ja auch beobachten, das hat der Deke gerade geschildert, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland sehr häufig dafür verantwortlich gemacht werden, was in Israel passiert. Und das natürlich nicht eine abstrakte Diskussion über israelische Politik ist, sondern eine konkrete Bedrohungssituation darstellen kann, was sich auch bereits an Grundschulen zeigt. Wenn wir sehen, dass Schülerinnen auf der Grundschule ausgeschlossen werden, weil sie Israelis sind, dann wirkt dieser israelbezogene Antisemitismus sehr konkret auch auf Menschen in Deutschland. Ein zweiter Punkt, der dabei, denke ich, sehr wichtig ist, ist die Kombination. Wir sehen sehr oft, dass israelbezogener Antisemitismus nicht alleine steht, sondern zum Beispiel mit Post-Shoah-Antisemitismus einhergeht. Also wir sehen, Israel wird dämonisiert und gleichzeitig wird die Erinnerung an die Shoah angegriffen. Und ich denke, das sind Punkte, die man dabei sehr gut im Blick haben muss, wenn man sich den israelbezogenen Antisemitismus derzeit anschaut und die Wirkung auf Betroffene.
Ich würde auf die Definitionsfrage eingehen. Genau, also wir verwenden tatsächlich die IRA-Arbeitsdefinition als weltweit anerkannte Antisemitismusdefinition. Sie hat vor allem im Entstehungsprozess maßgeblich auch jüdische, zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Positionen mit einbezogen. Sie hat eine transnationale Legitimation und wird auch in der Praxis sehr weitgehend angewendet. Aus unserer Sicht sind die dort enthaltenen Punkte auch genau jene, mit denen wir die Erfahrungen von Betroffenen von Antisemitismus in der Praxis einer zivilgesellschaftlichen Dokumentationsstelle gut abbilden können. Und das ist das, was aus unserer Sicht diese Definition stark macht. Und sie ermöglicht eben auch unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes ganz genau bestimmte Aussagen oder Tropen, die Menschen erfahren, Erfahrungen, die sie machen, wieder einzuordnen als antisemitische Vorfälle. Und das Gleiche gilt für die von Ihnen erwähnte Jerusalem Declaration eben in der Form nicht. Ein ganz grundlegendes Prinzip, was sich hier zeigt, ist, dass eben sehr stark auf die Intention abgehoben wird, was auch nicht Stand der Antisemitismusforschung der letzten Jahre ist. So könne die Intention eines Handelnden auch müsse in die Bewertung mit einfließen. Das ist für uns unpraktikabel oder auch nicht gesellschaftlich vertretbar, dass in anderen Kontexten würde ja auch sozusagen der sich rassistisch, sexistisch äußernde Mensch nicht entscheiden, ob seine Aussage jetzt so zu bewerten sei oder nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir kritisieren an dieser anderen Definition. Und genau, außerdem sind mit der anderen Definition bestimmte Formen des israelbezogenen Antisemitismus, beispielsweise die Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus, nicht adäquat erfassbar und bestimmte Formen der verschwörungsideologischen Erzählung ebenfalls nicht.
Herr Jessen? Ja, sorry, falsches Mikro. Da, jetzt.
Jetzt.
Sorry.
Hans Jessen, freier Journalist. Zu meiner frühen wissenschaftlichen Ausbildung gehörte damals die erste Sinusstudie, in der festgestellt wurde, dass fast 20% der Deutschen über rechtsradikales Weltbild verfügen. Ich komme aus einer Familie, die im kirchlichen Widerstand gegen Hitler engagiert wurde. Das hat meine Auseinandersetzung geprägt, das als persönliche Vorbemerkung. Zu Ihrer These des zunehmenden Antisemitismus an Hochschulen. Wie passt diese Darstellung zu den Ergebnissen einer jetzt veröffentlichten Studie der Universität Konstanz, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde, die sagt, dass unter Studierenden Antisemitismus nur zu einem Drittel so verbreitet sei wie in der Gesamtgesellschaft. Das ist, man müsste ja eigentlich froh sein über dieses Ergebnis.
Wer kann, wer mag darauf antworten? Herr Dickel?
Genau, was, dann fange ich einmal an. Genau, was unsere Daten ja zeigen, ist, dass es zu einer Reihe von Vorfällen an Hochschulen gekommen sind. Die meisten davon können wir, also weisen Stereotype des israelbezogenen Antisemitismus auf. Und wir können auch einen Großteil dieser Vorfälle dem anti-israelischen Aktivismus zuordnen. Das ist ein politischer Hintergrund, politisch-weltanschaulicher Hintergrund, der ein starkes Mobilisierungspotenzial auch weist. Das haben wir auch in den letzten Wochen oder Monaten tatsächlich gesehen. Das hat der Dekel ja auch schon geschildert, wie präsent antisemitische Protestcamps, Versammlungen und so weiter an Hochschulen sind. Das heißt, diese ganze Debatte oder die politische Auseinandersetzung, da spielt Antisemitismus eine zunehmend große Rolle, und zwar insbesondere vom israelbezogenen Antisemitismus. Und ich denke, dass da viel zusammenkommt von diesem Mobilisierungspotenzial, das auch unterschiedliche politische Milieus verbindet und einfach sehr präsent ist, sehr laut und sehr öffentlichkeitswirksam vorgeht. Aber würdest du noch ergänzen?
Ich würde auch gerne noch ergänzen, dass das auch genau der Eindruck ist, den viele jüdische Studierende haben. Also, dass man an den Universitäten besonders exponiert ist. Wenn man tagtäglich an diesen Camps vorbeilaufen muss, wenn man sich diese Rufe nach Intifada, wirklich Mordaufrufe auch gegen einzelne Personen, einzelne Studierende, tagtäglich irgendwie geben muss, dann spricht das dann doch ein sehr eindeutiges Bild. Und das spiegeln uns auch viele jüdische Studierende, mit denen wir wirklich tagtäglich im Austausch sind.
Wenn ich nachfragen darf, jede antisemitische Aufforderung, Parole, jeder Hassbotschaft ist selbstverständlich eine zu viel. Sie sind aber beide dem empirischen Befund oder einer Auseinandersetzung damit ausgewichen. Ich weise nochmal darauf hin, nach dieser repräsentativen Studie im Auftrag der Bundesregierung ist unter Studierenden Antisemitismus nur zu einem Drittel so ausgeprägt wie in der Gesamtgesellschaft. Warum fokussieren Sie dennoch die Situation an den Hochschulen, als sei dies geradezu ein Brennpunkt des Antisemitismus? Das entspricht nicht der empirisch fassbaren Realität.
Frau Loy? Genau, wir machen unsere Arbeit ja keine Einstellungsforschung. Wir blicken nicht darauf, wie viele Menschen in Deutschland antisemitisch denken, sondern wir schauen darauf, wo antisemitisches Denken in Handlungen und Worte umgesetzt wird. Das heißt, wir haben einen anderen Ansatz. Wir blicken auf die Betroffenenperspektive und wir haben uns diesen Fokus mit den Hochschulen nicht ausgesucht. Da ist einfach viel passiert im vergangenen Jahr. Das heißt, genau, man muss ein bisschen schauen, wie man dann die Einstellungsforschungsergebnisse zu anderen Arten der Erhebung in Kontext bringen kann. Aber was wir machen, ist von der betroffenen Perspektive ausgehend zu schauen, wo passieren antisemitische Vorfälle. Und inwiefern das zu den Einstellungserhebungen steht, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir können nur Aussagen darüber treffen, wo es zu antisemitischen Vorfällen kommt. Und das war im vergangenen Jahr einfach stark zu beobachten, dass die Hochschulen und auch Bildungseinrichtungen allgemein eine große Rolle gespielt haben.
Machen wir mit der Frage auf der von uns aus gesehen linken Seite weiter.
Jeske, EAF. Zwei Fragen hätte ich. Einmal zur Dunkelziffer, die Sie erwähnt hatten, Frau Loy. Welche Zahlen diskutieren Sie da intern? Sicherlich nicht auf gesicherter Basis, ist mir klar, aber haben Sie da Vermutungen, mit welchen realen Zahlen wir es in Deutschland zu tun haben? Und die zweite Frage, woran liegt es, dass, hatten Sie ja auch erwähnt, diverse antisemitische Übergriffe nicht als solche erfasst werden? Konkret gefragt, sind aus Ihrer Sicht Staatsanwaltschaft und Polizei an dieser Front sensibel genug?
Genau, das ist schließt ein bisschen an die vorherige Frage an. Wir können natürlich nur Auskunft darüber geben, was uns bekannt wurde. Wir hören aber immer wieder im Kontakt mit Melden, wenn sie uns von Vorfällen berichten, dass es quasi nur, dass sie jetzt diesmal was gemeldet haben, weil es besonders schlimm ist, aber dass in der Vergangenheit schon zu ähnlichen Vorkommnissen gekommen ist. Dass für viele Betroffene es auch oft gar nicht möglich ist, einen Vorfall klar abzugrenzen, weil es ein Dauerzustand ist, weil es so alltäglich ist für sie, mit Antisemitismus konfrontiert zu werden. Das ist, denke ich, ein Grund, warum das Dunkelfeld sehr schwierig zu greifen ist. Wir fordern auch seit Jahren deswegen, dass mehr in Dunkelfeldforschung investiert wird. Und hilfreich wäre sicherlich auch ein systematischer Abgleich mit den polizeilichen Daten antisemitischer Straftaten, um das Dunkelfeld hier nochmal zu erhellen, um das Lagebild zu verdichten, um zu schauen, welche Daten sind in beiden Statistiken enthalten, wo kommt es womöglich zur Doppelzählung. Dann gibt es immer wieder auch Institutionen, wie gerade Schulen, wo wir wenig mitbekommen, weil es dort auch institutionsinterne Umgangsweisen gibt oder das für Eltern zu sensibel ist, diese Vorfälle öffentlich zu machen, weil sie befürchten, dass sich negativ auf ihre Kinder auswirkt. Also es gibt ganz viele Gründe, die auf dieses Meldeverhalten wirken, von ja dem Gefühl, das würde nichts bringen, zur Polizei zu gehen zum Beispiel oder einfach schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Es gibt da ganz viel Forschung zu, warum auch weniger angezeigt wird bei der Polizei. Und wir hoffen, mit unserer Arbeit auch so ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, dass sich Leute an uns wenden können, die da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber möchten, dass ihre Erlebnisse trotzdem dokumentiert werden.
Genau, wir haben jetzt auch, vielleicht kann der Stein jetzt da gleich noch was zu sagen, in diesem Jahr die Meldestelle in Baden-Württemberg an den Start gebracht, um auch dort, also dass wir im Bundesgebiet noch besser aufgestellt sind. Und ich denke, dass das alles dazu beiträgt, das Dunkelfeld dann zu erhellen.
Vielleicht noch ein Punkt zur Sensibilisierung von Polizei und Justiz. Wir haben selber ein Projekt, was sich dezidiert mit der statistischen Erhebung von polizeilichen Daten befasst, was in diesem Jahr auch noch Ergebnisse präsentieren wird. Es gibt aber auch verschiedene Sensibilisierungsprojekte, beispielsweise ein Berliner Projekt, das nennt sich Regishoot, zur Sensibilisierung von Polizeibeamten zum Erkennen, zum besseren Verstehen und Erkennen von Antisemitismus und dem Verstehen der betroffenen Perspektiven. Ich denke, das sind wichtige Dinge, also die konsequente Sensibilisierung von Polizeibeamten, aber auch Staatsanwaltschaften, um Antisemitismus eben sicher zu erkennen. Ich will da nur ein ganz aus meiner Sicht dramatisches Beispiel nennen, was das verdeutlicht. Sowohl das Landeskriminalamt wie die Generalstaatsanwaltschaft in Oberstaatsanwaltschaft Thürings haben übereinstimmt die mehrfach gesprühte Parole Juden Jena als nicht antisemitisch bewertet, weil sie sie dem Fußballkontext zuordnen und deshalb als allgemeinpolitische Aussage bewertet haben. Wenn Polizei und Justiz übereinstimmen, diese antisemitische abwertende Sprache an verschiedenen Orten, sowohl in Stadien wie an Häusern gesprüht, nicht als solche einordnen können, dann wiederum müssen wir uns ja auch nicht wundern, dass Juden und Jüdinnen, Betroffene von Antisemitismus, ein fehlendes Vertrauen in genau diese Ermittlungsbehörden haben.
Okay. Herr Jung nochmal.
Ich würde mal, wer mit?
Danke.
Dankeschön. Ich würde mal von vielleicht auch allen interessieren, wenn der Gazakrieg jetzt nachvollziehbar zu mehr Antisemitismus im Land führt, müsste man ja was gegen den Krieg tun. Welche Tipps haben Sie für Menschen, die gegen den Krieg und Horror in Gaza jetzt auf die Straße gehen wollen und nicht als Vorfall Barias gemeldet werden wollen?
Ich hab das ja in meinem Eingangsstatement gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch, sowohl auf die eigene kritische Haltung im Umgang des Agierens der israelischen Regierung oder die Solidarität mit der Situation von Palästinenserinnen in Gaza deutlich auf die Straße zu tragen, ohne antisemitisch zu agieren. Das eine ist halt das nehmen wir tatsächlich, es gibt natürlich auch solche Veranstaltungen oder solche Kundgebungen, aber sehr, sehr häufig überwiegt dann eben eine Form der Dämonisierung Israels, der Gleichsetzung, was Frau Leuer angeführt hat, des Agierens Israels mit dem mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Häufig wird eben auch der Terror der Hamas, also der Mord an Juden und Jüdinnen, verherrlicht, geleugnet oder verharmlost. Das sind Formen, die aus meiner Sicht deutlich zu unterscheiden sind von einer von einer Palästina-solidarischen, einem Einsatz für die Situation vor Ort.
Nachfrage?
Wie ist das, wenn Menschen davor warnen, dass in Gaza jetzt ein Völkermord stattfinden könnte? Ist das ein potenzieller Vorfall, Furias? Was ist mit Vorwürfen der Apartheid in der Westbank durch die illegale israelische Besatzung? Ist das ein Zeichen für israelbezogenen Antisemitismus?
Da kann ich was zu sagen.
Frau Loy, gerne.
Genau, wir nehmen den Vorwurf, dass Israel einen Genozid begehe, nicht per se als antisemitischen Vorfall auf. Anders verhält es sich, wenn beispielsweise damit auch die Shoah relativiert wird. Dann nehmen wir das sehr wohl als antisemitischen Vorfall auf. Und bezüglich Ihrer Frage zu der Apartheid in der Westbank, das würden wir auch nicht als antisemitischen Vorfall aufnehmen. Uns geht es darum, ob Israel als solches qua Existenz delegitimiert wird mit solchen Aussagen. Aber es geht nicht um einzelne politische Praxen auf den israelischen Gebieten oder vielleicht so viel.
Gibt es weitere Fragen? Frau Schmidt-Roschmann und Herr Jessen nochmal.
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Klein. Sie sprachen davon, dass der Kampf gegen den Antisemitismus intensiver und auch erfolgreicher werden müsse. Sie sind schon eine Weile im Amt. Fühlen Sie sich machtlos manchmal gegen diesen Trend, der ja immer nur nach oben zu zeigen scheint? Danke.
Wir haben in den letzten 7 Jahren Strukturen geschaffen, die zeigen, dass wir nicht machtlos sind. Es ist ja viel passiert im Kampf gegen Antisemitismus, zum Beispiel gerade, weil wir gesprochen haben über die Erhöhung der Sensibilisierung von Generalstaatsanwaltschaften, von Polizei und Justiz. Da ist viel passiert. Wir haben bundesweit an allen Generalstaatsanwaltschaften jetzt Antisemitismusbeauftragte, die Antisemitismus erkennen und tatsächlich dann auch weiterverfolgen. Wir haben gesetzliche Maßnahmen eingeführt, zum Beispiel das Verbrennen ausländischer Fahnen ist unter Strafe gestellt worden. Wir haben antisemitische Tatmotivation ausdrücklich als strafschärfende Maßnahme für die Gerichte zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt im Fall des Täters, der Lahav Shapira zusammengeschlagen hat, jetzt angewendet worden. Dadurch eine, würde ich schon sagen, eine generalpräventive Wirkung ausgeübt hat, weil er ja tatsächlich eine sehr harte Strafe bekommen hat, der Täter. Das zeigt, wir haben wirklich viel Bereitschaft, auch mitzuhelfen. Ich auch in der Zivilgesellschaft, das finde ich auch besonders wichtig, zum Beispiel im Fußball haben alle Bundesliga-Vereine die IRA-Arbeitsdefinition auch endossiert und ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht, was nicht nur per se eigentlich eine gute Sache ist, sondern weil sie seitdem auch antisemitische Vorfälle im Fußballstadion direkt verfolgen. Also wenn zum Beispiel der Hitlergruß im Fußballstadion gezeigt wird, war das traditionell das Verhalten von Vereinen, dass man die Polizei informierte, weil das Zeigen von Hitlergruß ein Straftatbestand ist und damit kümmerte man sich nicht weiter. Jetzt fühlen Vereine sich verantwortlich, auch mit diesen Menschen umzugehen, Stadionverbote zum Beispiel auszusprechen also etwas zu tun. Und im Bildungsbereich haben wir im Jahr 2021 eine Erklärung verabschiedet, der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Kommission der Antisemitismusbeauftragten und die Kultusministerkonferenz, wo wir wirklich gute Maßnahmen vorgeschlagen haben im Kampf gegen Antisemitismus auf präventiver Ebene. Da ist auch viel passiert. Die Schulbücher informieren anders über jüdisches Leben, auch über die Shoah in anderer Form. Also es passiert schon viel, aber natürlich ist es für mich schwer auch zu akzeptieren, dass trotz aller Maßnahmen die antisemitischen Vorfälle weiter steigen. Es hat auch mit dem gestiegenen Anzeigeverhalten zu tun, was ja per se gut ist, dass das Vertrauen auch der Betroffenen in RIAS und in die Polizei gestiegen ist. Aber die Quellen von Antisemitismus an der Wurzel zu sozusagen das Problem zu packen, das ist schwierig. Das ist eben der Gaza-Krieg tatsächlich, der, wie Herr Steinitz ja zu Recht sagte, dafür sorgt, dass die Menschen das als Eintrittskarte oder Rechtfertigung zu sehen, sich hier antisemitisch zu beschäftigen. Und in Zeiten der Krisen und der Unsicherheit sind eben Menschen nun mal anfälliger für antisemitische Verschwörungserzählungen, weil das eine gängige Art ist, für ein komplexes Thema eine gängige und falsche und einfache Erklärung zu finden. Da flüchten sich viele in antisemitische Verschwörungserzählungen. Und das an der Wurzel zu packen, ist natürlich äußerst schwierig. Vielleicht noch ein letztes, weil wir heute nicht so viel über soziale Medien gesprochen haben, aber die sind natürlich auch ein Brandbeschleuniger im Kampf, eben beim Antisemitismus, weil da die Hemmschwelle sehr niedrig ist. Und ich setze mich jetzt auch bei der neuen Bundesregierung dafür ein, dass wir wirklich alle Gesetze, die offline gelten, zum Beispiel im Presserecht, auch im Online-Bereich gelten. Alles, was hier strafbar ist, offline, muss natürlich auch im Internet strafbar sein, gerade im Bereich Volksverhetzung und Beleidigungen. Und hier müssen wir noch nachschärfen.
Herr Jessen und dann Herr Jung nochmal.
Ja, ist es eigentlich, ist jetzt eine Lernfrage, der ehemalige israelische Ministerpräsident Olmert hat vor wenigen Tagen öffentlich erklärt, Israel führe einen Vernichtungskrieg. Ist ein Bezug eine politische Bezugnahme auf diese Äußerung und damit verbundene Kritik an der israelischen Regierung. Ist man sicher davor, dass das nicht bei Rias als israelbezogener Antisemitismus gemeldet werden kann? Oder kann jemand sein, der sagt, das ist, wer das behauptet, vertritt eine antisemitische Position?
Frau Loy vielleicht nochmal, ja, Sie hatten genau. Schon was dazu gesagt. Genau, prinzipiell kann man natürlich alles bei uns melden. Wir haben ein Meldeformular, das jedem und jeder offen steht. Und wir haben einen sehr detaillierten Verifizierungsprozess, in dem wir uns auseinandersetzen mit den Meldungen, die bei uns eingehen, um zu prüfen, ob das nach unseren Kriterien ein antisemitischer Vorfall ist. Ganz häufig fehlen uns Informationen, um das aufzunehmen, aber wir sind dann im engen Austausch mit denjenigen, die uns das melden oder davon betroffen sind. Das heißt, wir würden jede Meldung im Detail uns anschauen und dann prüfen, ob wir das aufnehmen. Genau, ich hatte es mich eben schon gesagt, dass der Vorwurf eines Genozids für uns keinen Vorfall darstellt, wenn nichts weiteres hinzukommt. Und vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal sagen, dass alle Mitarbeiterinnen im Bundesgebiet die Vorfälle bearbeiten, nach den gleichen Standards Qualifizierungsmodule durchlaufen. Das heißt, wir hier eine einheitliche Erfassung gewährleisten. Ich hoffe, das...
Ja, danke. Dann habe ich eine Frage noch an Herrn Steinitz. Sie haben ja in Ihrer Eingangsbemerkung auch auf den 60-seitigen Bericht von der Diaspora Alliance hingewiesen und den vorgeworfen, man wolle ihre Arbeit diskreditieren. Die Organisation selbst, die von einem israelischen Journalisten geleitet wird, beklagt, dass Sie, Rias, nicht auf Anfragen reagieren würden. Wären Sie denn bereit, sich in einer öffentlich moderierten Form mit der Diaspora Alliance auseinanderzusetzen, so dass da ein nachvollziehbarer Diskursprozess entstehen könnte oder nicht?
Wir haben in unserer Stellungnahme ja darauf hingewiesen, dass wir natürlich eine Auseinandersetzung begrüßen und uns auch eingehend mit den vorgetragenen Punkten wissenschaftlich befassen werden. Wir werden uns zu dem Zeitpunkt und bei einer 60-seitigen Recherche, die hier, wie gesagt, sehr, sehr viele Fehler, Auslassungen und Verzerrungen unserer Arbeit darstellt. Es ist auch geboten, dass wir uns dafür Zeit nehmen und dann werden wir uns auch wieder dazu öffentlich äußern.
Meine Frage, sorry, wenn ich nachfrage, eine öffentliche, ich nenne es jetzt mal Podiumsdiskussion oder wie, dass neben Ihnen Vertreter von Diaspora Alliance da sitzen und Sie miteinander sprechen, ist das für Sie denkbar, wünschbar?
Wie gesagt, wir werden uns dazu öffentlich äußern und dann auf Grundlage der Ergebnisse werden wir uns das dann genau anschauen. Im Moment müssen wir davon ausgehen, dass diese vorgetragene Recherche weder tragfähig noch wissenschaftlich und auch keine unvoreingenommene Auseinandersetzung mit uns führen will, sondern vor allem falsche Behauptungen über unsere Arbeit vermittelt, die hängen bleiben sollen. Und damit müssen wir uns natürlich jetzt auseinandersetzen.
Herr Jung?
Wenn man sich das durchliest, dann ist es ja offensichtlich, dass daran nicht alles Quatsch sein kann. Herr Klein, haben Sie sich damit mal beschäftigt, diese 60 Seiten durchzulesen? Ist ja spannend, gerade weil Sie sich ja auch auf Rias beziehen. Und Herr Steinitz, gegebenenfalls Frau Loy, aus der israelischen Regierung, wie zum Beispiel vom amtierenden Wirtschaftsminister Barkat, wird gesagt, dass die Taten der Hamas schlimmer als die der Nazis sein. Wie bewertet Rias nach eigenen Kriterien solche Aussagen?
Ja, also ich vertraue der Arbeit von Rias sehr über die vielen Jahre und warte jetzt auch erst einmal die wissenschaftliche Auseinandersetzung ab und dann zu gegebener Zeit, wenn Herr Steinitz mit Rias über das Format dann der Auseinandersetzung mit der Kritik entschieden hat, dann bringe ich mich da ein.
Genau. Grundsätzlich dokumentieren wir Vorfälle in Deutschland, antisemitische Vorfälle in Deutschland. Wir machen das nach transparenten Kriterien. Wir nutzen, wie beschrieben, die IRA-Arbeitsdefinition und wenn Vorfälle, übrigens auch die der IRA zu Shoah-Verharmlosung und Leugnung. Und wenn Aussagen in irgendeiner Form die Shoah relativieren, dann kann man das auch so beschreiben. Klar.
Noch eine Nachfrage?
Also ich verstehe, es ist unzulässig aus Sicht von Rias, die Taten Hamas mit den Taten der Nazis zu vergleichen, beziehungsweise die sogar als schlimmer zu bewerten. Und Herr Klein, verstehst du richtig, dass Sie sich damit gar nicht beschäftigen, mit dieser Kritik? Sie sind doch der Antisemitismusbeauftragte.
Ja, natürlich habe ich mich beschäftigt, das ist ganz klar. Aber öffentlich äußern würde ich mich erst zu gegebener Zeit. Aber ich habe das gelesen natürlich und klar.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Steinitz oder Frau Loy nochmal zu der Frage Nazi-Vergleiche.
Ich denke, Herr Steinitz hat es gerade schon beantwortet.
Eine letzte Nachfrage.
Ist es unzulässig, die Taten der Hamas mit den Taten der Nazis zu vergleichen? Aus Sicht von Rias.
Wie gesagt, wir arbeiten mit der Arbeitsdefinition von Antisemitismus und auch jener zur Schurverharmlosung und Leugnung. Und wenn Taten, die Shoah relativieren, Aussagen, die die Shoah relativieren, getätigt werden, dann können wir das auch als antisemitischen Vorfall beschreiben.
Dann sehe ich im Moment keine weiteren Fragen mehr. Oh, Entschuldigung.
Sarah Hofmann von der Deutschen Welle. Ich hätte tatsächlich noch mal eine Nachfrage in Bezug auf Israel. Ich lese hier bei Ihnen, dass Sie einen Redebeitrag, Israel ist nicht mehr das Land der verfolgten Juden, sondern eine Großmacht, Israel ist zum Täter geworden, als antisemitischen Vorfall gewertet haben, als Relativierung der Shoah. Werten Sie grundsätzlich Israel als Täter zu bezeichnen, als Täter-Opfer-Umkehr?
Wir prüfen natürlich immer die jeweiligen Kontexte und wenn in dem Kontext eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, wenn also die Verbrechen der Nazis beispielsweise Israel angelastet werden, dann nehmen wir das als Täter-Opfer-Umkehr, als Form von Post-Shoah-Antisemitismus auf.
Dann schaue ich jetzt noch mal gründlich. Ich sehe jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Danke unseren Gästen fürs Kommen und schließe diese Pressekonferenz.